Der erste Spieltag der neuen Saison ist absolviert und die großen vier Bayer, Bayern, RB und Dortmund haben allesamt gewonnen. Auf Platz 1 und 2 der Tabelle stehen allerdings für den Moment Freiburg und Heidenheim. Nach einem Spiel kann man sportlich natürlich noch kein Resümee ziehen, aber kommunikativ können wir schon ein bisschen was festhalten nach diesem ersten Spieltag. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich wie immer mich und meinen Sportsfreund Jens. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, eigentlich war das überhaupt nicht geplant, dass wir heute sprechen.
Das stimmt.
Wir hatten eigentlich die Podcast-Aufnahme für den Mittwoch geplant, aber ja, es ist ein bisschen was passiert am Wochenende und deswegen haben wir gedacht, komm, wir schalten uns kurz virtuell zusammen für eine kurze Sonderfolge.
Genau, genau. Wir müssen ja auch ein bisschen auf die aktuelle Themenlage reagieren. Das machen wir hiermit. Und nur bevor ihr es vielleicht nicht hört oder wir es am Ende vergessen, ganz kurzer Hinweis auf unsere Folge am Mittwoch, denn die hat es wirklich in sich.
Ja.
Wir haben eine super spannende Gästin bei uns im Podcast, und zwar Julika Goldschmidt, Stadionsprecherin des SC Freiburg und damit eine von nur zwei weiblichen Stadionsprechern, oder sagt man dann auch weiblichen Stadionsprecherinnen? Ich weiß gar nicht, wie ich an der Stelle richtig gender. Aber es gibt tatsächlich nur zwei Frauen in der Fußball-Bundesliga, die als Stadionsprecherin tätig sind. Und eine davon haben wir bei uns zu Gast. Und ich meine, eine Stadionsprecherin beim Stadionsprecher-Podcast. Come on! Besser geht's ja überhaupt nicht.
Besser geht's nicht.
Und das wird spannend, ne?
Ja, nee, ist auch. Und wir freuen uns auch schon sehr, sehr, sehr drauf. Aber wie gesagt, am Wochenende sind einfach ein paar Themen hochgeploppt. Ich habe auch einige Messages über WhatsApp und über Instagram bekommen. Hier, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das müsst ihr doch im Stadionsprecher besprechen.
Also, okay, ja, machen wir, Freunde. Wir schmeißen gerne unsere Pläne über den Haufen für euch. Es stimmt ja, wir müssen darüber sprechen. Und wir möchten gerne drei aktuelle Beispiele mal heranziehen, um uns der Frage zu nähern, wie offen und öffentlich darf Kritik denn eigentlich sein? Und wir beginnen mal bei Alexander Zorniger. Jens, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Alexander Zorniger.
Ja, Alexander Zorniger ist der ehemalige Trainer vom RB Leipzig und dem VfB Stuttgart. Und er ist mittlerweile seit knapp zwei Jahren Trainer bei der Spielvereinigung Greuther Fürth in der zweiten Liga. Alex Zorniger sagt von sich selbst, dass er ein sehr emotionaler Typ ist. Naja, das kann gut oder schlecht sein. Ja. Vor einem Jahr wurde sein Spieler Julian Green beim DFB-Pokalsieg seiner Fürther in Halle mehrmals rassistisch beleidigt und Zorniger hat darauf emotional reagiert. Er hat quasi auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ein starkes Zeichen gegen rechts gesetzt.
Ja, wir haben uns die Zeilen, die er damals ausgesprochen hat, hier nochmal rausgesucht, um sie nochmal zu zitieren. Er hat gesagt, das Stadion ist zu 95% ausgelastet. Es waren genug Leute da, die hätten eingreifen können. So etwas gehört sich einfach nicht, egal ob es in Fürth, Nürnberg oder Rostock passiert. Und er sagt weiter, ich will nicht, dass wir in einer Zeit leben, wo einer denkt, dass er mehr wert ist als ein anderer. Aufstehen und sagen, das geht nicht. Wir sind ein tolles Land und entsprechend müssen wir uns auch präsentieren. Wenn wir das nicht machen, dann bekommt man das braune Gesocks, das auch noch im Bundestag sitzt, immer mehr Oberwasser. Das darf nicht passieren. Das ist der Job von uns und nicht von der Regierung oder von Institutionen. Ja, well said, ne?
Auf jeden Fall. Christian Streich hat ja im vergangenen Jahr auch in diese gleiche Richtung gesprochen. Auch Uli Hoeneß hat sich klar gegen rechts geäußert. Aber der Erste, der in diese Richtung aktiv wurde, war tatsächlich Alexander Zorniger. Und seine Worte haben ihm damals viel Lob eingebracht.
Damit hat er schon mal ein bisschen Kredit bei uns mit diesen Aussagen. Aber dass seine emotionale Art nicht nur positive Blüten treibt, sondern vielleicht hier und da auch mal ins Gegenteil umschlagen kann, das hat er jetzt am vergangenen Wochenende bewiesen. Jens, was war los?
Vergangenen Samstag hat seine Mannschaft, die Spielvereinigung Greuther Fürth, eben gegen den SC Paderborn gespielt und haben lange in Führung gelegen. In der 81. Minute unterläuft dann dem Fürther Torhüter Nahuel Noll ein schlimmer Fehler. Der junge Keeper will den Ball wegspielen, wartet jedoch zu lange und der Paderborn-Stürmer, weiß gar nicht, wer es war, sprintet dazwischen, schnappt sich die Kugel und trifft zum 1:1 Endstand. Dumm gelaufen, ja. Kann immer mal passieren. Ich meine, ich war selbst Keeper und sieht man ja auch quasi Woche für Woche in der Liga, wenn du halt als Keeper einen falschen Gedanken hast oder eine Sekunde zu spät irgendwas machst, dann sieht's blöd aus, dann fällt meistens auch ein Tor. Und so war es auch in diesem Fall.
Ja, und Alexander Zorniger war nicht so happy damit. Er ist direkt nach dem Schlusspfiff auf den Platz gestürmt und hat auf seinen Torwart eingeredet. Aber nicht nur das, er hat sich dann eben auch nach dem Spiel am Sky-Mikrofon ein bisschen ausgelassen über den Keeper. Und er sagt, wir haben sie, also Paderborn, total im Griff gehabt, bis dann einer von uns gemeint hat, er muss etwas machen, wo wir schon seit Wochen sagen, dass wir das nicht sehen wollen. Ich bin maßlos geladen. Dann sagt er noch, ich bin sehr zurückhaltend, grundsätzlich mit Kritik an meinen Spielern, aber das ist eine inakzeptable Situation. Den Fehler sollte er nicht noch einmal machen, sonst kann sein Berater gern bei mir anrufen und fragen, warum er nicht spielt. Boom!
Jo, harter Tobak. Also wirklich seinen eigenen Spieler vor laufenden Kameras angegangen und er hat das nicht nur bei Sky gemacht. Ich habe dann auch bei der Sportschau nochmal geschaut und auch bei an den ARD-Mikros. Da hat er sich ein bisschen beruhigt gehabt, aber trotzdem auch da seine Kritik gegenüber seinem eigenen Spieler nochmal bekräftigt und gesagt, lieber Nahu, das war ein Riesenfehler. Du bist schuld, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Was sagst du, Nils?
Also, wir haben ja die Frage über diese Folge geschrieben, wie offen und öffentlich darf Kritik sein? Man muss natürlich grundsätzlich immer unterscheiden zwischen, darf ich einen Spieler das unter vier Augen so sagen und ihm richtig die Meinung geigen, so wie er es wahrscheinlich auf dem Platz gemacht hat und auch später in der Kabine? Und ich würde sagen, ja, natürlich, das steht einem Trainer absolut zu, auf einen glasklaren Fehler hinzuweisen oder einfach zu sagen, mach halt was anderes, spiel schneller den Ball, whatever. Aber öffentlich ist natürlich eine ganz andere Kiste. Also das heißt, offen darfst du natürlich im persönlichen Austausch sein, aber einen einzelnen Spieler so an den Pranger zu stellen und so direkt verantwortlich zu machen für das Unentschieden, ne, was hätte ein Sieg sein sollen, das sollte man natürlich nicht tun. Ja. Also das ist ja keine neue Erkenntnis, aber eigentlich kennt man doch diese Floskeln, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, ne? Und alle machen Fehler. Ja, beim Torwart sind halt die Fehler immer besonders teuer, das ist leider das Los der Torhüter, aber das geht, finde ich, überhaupt nicht, dass er ihn da so krass angeht.
Ja, man muss sich ja auch die Hintergründe nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also Noel Noll ist jetzt gerade auch erst zu Greuther Fürth gewechselt. Er kommt von Hoffenheim, ist ausgeliehen. Er ist 21 Jahre jung. Ich habe eben schon gesagt, ein junger Keeper. Da passieren auch nun mal mehr Fehler. Und selbst ein Manuel Neuer, erinnere dich mal an die vergangene Saison. Erinnere dich bitte nicht an das Real Madrid-Spiel, Nils. Aber also, weißt du, auch einem gestandenen Keeper, der schon viele, viele Jahre Erfahrung hinter sich hat, dem kann mal so ein Fehler passieren. Ja. Und genau wie du sagst, eigentlich ist es natürlich seine Aufgabe zu sagen, lieber Nahu, das und das, wir haben das besprochen, mach das so oder so. Und das ist auch seine Aufgabe als Trainer, aber eben nicht vor laufenden TV-Kameras. Nee. Das ist ein absolutes No-Go, ein super schlechtes Signal, dass es an ihn, an den Keeper, an den jungen Keeper, der ja auch sowas wie Rückhalt braucht, ne? Ein Torhüter, der die Nummer 1 sein soll, auch über eine erfolgreiche Saison. Und die Fürther sind auf Platz 6. Ne? Sie haben 5 Punkte geholt aus den ersten 3 Spielen. Die wollen eine erfolgreiche Saison spielen. Ja. Und wenn du dann wirklich nach Spieltag 3 für den ersten Fehler so öffentlich angegangen wirst, was macht das mit dir als Spieler? Ja. Aber was macht das auch mit der Mannschaft?
Du und ich, das ist ja auch so eine Sache, ne? Dadurch macht Zorniger diesen Fehler ja viel größer, als er noch war. Ich meine, das war jetzt nicht das WM-Endspiel oder sowas. Es war halt ein Ligaspiel und ja, man hat dadurch wahrscheinlich 2 Punkte verloren. Da hätte im Zweifel nach 5 Spieltagen wahrscheinlich kein Hahn mehr danach gekräht. Mhm. Aber so hält er so die Lupe auf diesen Fehler und zerrt den Keeper da so krass ins Rampenlicht ungewollt. Das macht man einfach nicht. Und man muss sich das ja nur mal vorstellen. Wir sind ja nun ein Kommunikationspodcast. Deswegen sollte man vielleicht das auch mal in seiner eigenen Welt sich vorstellen. Wenn man jetzt in einem Unternehmen arbeitet, hat irgendwas verbockt, wie möchte man dann Kritik vom Chef oder der Chefin bekommen? Gerne unter 4 Augen, die einem sagen, du, das hast du in Sand gesetzt, das machst du das nächste Mal besser anders oder vor versammelter Mannschaft da so in den Senkel gestellt werden. Und ich meine, hier haben wir ja nicht nur einen kleinen Kreis vor dem Team oder whatever, sondern wir haben die größtmögliche Öffentlichkeit, die er da quasi mitnimmt. Und da kann man sich ja vorstellen, wie scheiße sich das anfühlt, ne?
Ja.
Wenn man da das Opfer dieser Kritik ist. Also da hat Zorniger, er hat den Bock geschossen, das muss man
Ja.
mal sagen. Also nicht der Keeper, sondern er selber ist derjenige, der da gerade einen Riesenfehler begangen hat.
Ja, und er hat auch für seinen Wutausbruch viel Kritik bekommen, absolut zu Recht. Zum
Ja.
Beispiel Bayern-Ersatzkeeper Sven Ulreich hat sich über Instagram gemeldet und hat geschrieben, unfassbar, solch eine Aussage von einem Trainer in der Öffentlichkeit.
Ja.
Und Sven Ulreich weiß, wovon er spricht. Er hat nämlich selbst mal eine ähnliche Situation durchlebt, als er, ich glaube, er war noch keine 20, beim VfB Stuttgart gespielt hat. Und da wurde er mal öffentlich von Trainer Armin Fee kritisiert. Und das hat er auch gesagt, das hat ihn lange beschäftigt, weil eben diese öffentliche Kritik und er auch immer wieder auf diese Kritik dann natürlich angesprochen wurde, das hat ihn sehr, sehr lange beschäftigt. Ja.
Ja. Und ich glaube, er hat doch sogar noch erzählt, dass Robert Enke damals Kontakt mit ihm aufgenommen
Ja,
hat, ne? Der
genau.
hat ihn noch angerufen und dann meinte Sven Ulreich, Robert war damals Nationaltorhüter und hat mich aufgemuntert. Er hat das Interview mit Armin Fee im Fernsehen gesehen und sich über dessen Aussagen geärgert. Ich war wegen der Kritik am Boden zerstört. Umso besser war es für mich, von einem Nationalspieler wie ihm Zuspruch zu erhalten. Dafür bin ich Robert bis heute dankbar.
Ja.
Und ja, ich meine, wenn wir beim Thema Robert Enke sind, wir wissen alle, er ist nur 47 Jahre alt
Ja.
geworden, der
Nee,
Torhüter
er
von.
wäre heute 47 Jahre alt geworden,
Ach,
genau.
sorry.
Ja,
Ah
genau.
ja, okay. Also er, ne, Hannover 96, wir erinnern uns, und er hat sich 2009 das Leben genommen. Er hat an schweren Depressionen gelitten und auch solche Sachen sollte man verdammt nochmal im Hinterkopf behalten. Das ist natürlich der Extremfall, aber man weiß im Zweifel eben auch nicht, wie einzelne Personen mit
Ja.
so einer Kritik umgehen, mit so einer Schelte. Und dann wirst du erst vom Trainer da angemacht, dann wirst du möglicherweise in deinem normalen Leben angesprochen oder vom Bäcker irgendwie dumm angemacht, was hast du da gemacht und keine Ahnung, das
Naja, du
nagt
bist
an
schuld,
dem
das
Auto.
und
Ja.
weißt, was bei Social Media los ist. Also, nee, ist tatsächlich genau wie du sagst. Und das ist ja das Schlimme, dass sich immer wenn sowas passiert, sowas Schlimmes wie damals bei Robert Enke, dann sagen alle, ja, da müssen wir sensibler sein. Wir
Ja.
müssen sensibler mit solchen Situationen umgehen und so weiter und so fort. Und kaum passiert was, ist dann so unter dem Deckmantel der Emotionalität, ach, da ist mir emotional was durchgerutscht.
Ja.
Da ist es dann total egal, was man dann in die Sky-Mikros sagt. Also, lieber Herr Zorniger, das war nichts.
Und er hat sich ja auch öffentlich entschuldigt über die Kanäle von Greuther Fürth. Er hat gesagt, mir ist gestern in einer sachlichen Situation eine Situation entstanden, wo ich in der Wortwahl total daneben gelegen habe, in der Emotionalität und auch im Plenum. Ein richtig beschissener Satz, um das mal
Wirklich,
by the
ja.
way zu sagen.
Ja,
Mir
wirklich.
sind die Emotionen total durchgegangen. Ich bin weit über das Maß hinausgegangen, was mir als Trainer zusteht. Dafür habe ich mich heute Morgen bei Nahu entschuldigt. Ich glaube, es zeigt aber auch, wie ich mit den Spielern umgehe. Ich bin da sehr oft an der Grenze dran, aber im Willen, einen Spieler auch weiterzubringen, das ist mir in der Situation nicht gelungen und dafür möchte ich mich entschuldigen. Yeah, well. Er musste das, glaube ich, machen, sich zu entschuldigen und das ist auch richtig zu entschuldigen und wir sind auch nicht nachtragend. Und dennoch, mir geht's da wie dir, Jens, auch wenn man sagt, ich bin ein emotionaler Typ. Das entschuldigt nicht viel. Also auch da nochmal den Schwenk zum Privatleben. Ich nehme jetzt mal ein ganz krasses Beispiel und entschuldige mich für oder bei allen, die sich davon auf die Füße getreten fühlen. Aber wenn in einer Paarbeziehung zum Beispiel ein Mann handgreiflich wird und sagt dann, ich bin halt so ein emotionaler Typ und die hat mich halt irgendwie gereizt bis zur Weißglut und das soll eine Entschuldigung sein, das ist halt Bullshit. Es
Genau.
gibt einfach Sachen, die macht man nicht und die macht man nicht, egal in welchem Zustand, egal wie emotional man ist, wie viel Adrenalin man hat oder wie viel Promille man auch im Blut hat. Solche Sachen macht man einfach nicht und da verstehe ich auch Zorniger nicht, muss ich dir sagen. Also, das weiß er selber. Er ist lange genug im Geschäft, dass das ein No-Go ist, war und für immer bleibt.
Gehen wir von Alex Zorniger mal zu Nuri Sahin, unser zweites Thema, was wir in diesem kurzen Podcast besprechen wollen. Der hat nämlich vergangene Woche sich auch öffentlich über einen Spieler geäußert. Und mittlerweile muss man ja sagen, über seinen Ex-Spieler hat er sich geäußert, gell?
Ja, genau. Und zwar über Paris Brunner. 18 Jahre jung, spielte seit 2020 in der Jugend des BVB. Hochtalentierter Mittelstürmer sind sich eigentlich alle einig und hatte auch seinen Anteil daran, dass Deutschland 2023 die U17 EM gewinnen konnte. Hat 4 Tore erzielt, wurde sogar zum Spieler des Turniers gewählt. So, aber jetzt ist er zum AS Monaco gegangen, nachdem die Gespräche mit dem BVB keine Einigung gebracht haben. Und Kehl, Sportdirektor von Dortmund, sagt, wir hätten ihn gerne langfristig an Borussia Dortmund gebunden. Leider wollte er den von uns aufgezeigten Weg nicht mitgehen. Und Brunner selber sagte nach seinem Wechsel zu Monaco, ich bin ein Mensch, der sehr gerne nach vorne schaut und hart daran arbeitet, das Maximale aus seiner Laufbahn rauszuholen. Und dafür fühle ich mich jetzt am richtigen Ort.
Jetzt am
Ja,
richtigen Ort.
auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall als Seitenhieb Richtung Dortmund zu verstehen, würde ich sagen. So, und jetzt wird's spannend. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt wird jetzt also Dortmund-Trainer Nuri Sahin mit den Aussagen von Brunner konfrontiert. Und er sagt dazu Folgendes, lieber Jens.
Ja, er sagt, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Ich als Trainer habe Paris eine klare Perspektive aufgezeigt und ich weiß, dass der Verein ihm ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht hat und ihm auch eine Perspektive aufgezeigt hat. Und dann sagt er, wir reden hier aber über Borussia Dortmund und bei Borussia Dortmund einem jungen Spieler etwas zu schenken. Fakt ist, Paris Brunner musste sich bei Borussia Dortmund mit Guirassy, mit Bayer, mit Moukoko, mit Haller und anderen unseren Flügelstürmern messen. Ich kann niemandem etwas schenken, dafür ist der Verein viel zu groß. Was erwartet man von mir? Dass ich jemandem sage, okay, hier, damit du verlängerst, spielst du in der ersten Elf? So läuft die Geschichte nicht.
Spannend, spannend, was er damit ja relativ deutlich zwischen den Zeilen sagt. Also ganz offensichtlich hat Brunner eine Art Einsatzgarantie von Sahin gefordert. Und die hat er ganz offensichtlich nicht bekommen und deswegen ist er gegangen. Und er selber verkauft das dann natürlich ein bisschen anders, von wegen maximaler aus der Laufbahn rauszuholen. Da ist wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen Frust, zumindest mit dabei Richtung
Auf jeden Fall.
Dortmund. Aber es bleibt natürlich die grundsätzliche Frage, sollte sich Sahin dazu überhaupt äußern? Wie siehst du das, Jens?
Ja, genau. Also ich glaube, der Königsweg wäre schon gewesen zu sagen, und das hat er auch zwischendrin gesagt, ich habe das jetzt nur beim Notieren, habe ich das rausgenommen, so Paris Brunner, ich wünsche ihm alles erdenklich Gute, ich hoffe, dass er eine super Karriere macht. Das hat er auch tatsächlich in der PK gesagt. Und damit hätte er es auch bewenden lassen können, einfach sagen können, alles klar, es ist halt nun mal so im Fußball, ich bin lange genug in dem Geschäft, Sie sind lange genug in dem Geschäft dabei, auch an die Journalisten hätte er das so sagen können, einfach sagen können, sowas passiert, dass man halt nicht zueinander findet oder dass Angebote nicht zusammenpassen oder sowas. Und dann geht man seine getrennten Wege. Das wäre der Königsweg aus meiner Sicht gewesen, dass er sich da noch mal zu so einer schon auch emotionalen Aussage hinreißen lässt. Er sagt ja vorher, oh, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, was ich sage. Da merkt man schon, dass das auch ein klein bisschen an ihm genagt hat.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Sehe ich wie du. Also ich finde auch, es gilt ja grundsätzlich die Regel, dass man sich nicht über Spieler anderer Vereine auslassen sollte als Trainer. Das gilt für Spieler, die man möglicherweise verpflichten möchte, aber das gilt dann eigentlich auch genauso für Spieler, die selbst mal beim eigenen Verein waren und eben jetzt nicht mehr da waren. Und ich glaube auch, am Ende wirkt so ein bisschen wie dreckige Wäsche waschen und das sollte man im Zweifel immer sein lassen.
Weil also seine Aussagen, dass er jetzt quasi ja auch niemandem was schenken will oder schenken kann, hätte er ja auch einfach sagen können, jo, bei uns herrscht das Leistungsprinzip, wir haben starke Spieler auf seiner Position und da muss man sich durchbeißen.
Ja, genau.
Paris hat einen anderen Weg gewählt und wollte irgendwie dann lieber ins Ausland gehen, weil es nicht zusammengepasst hat. Alles klar, vielen Dank, viel Glück. Und damit wäre das Thema auch erledigt gewesen.
Und man darf eben auch nie vergessen, auch immer im Leben, man sieht sich meistens zweimal. Und es ist immer gut, einen guten Abgang hinzulegen, ne? Also auch wenn man jetzt bei einem Unternehmen angestellt ist und geht da, selbst wenn am Ende nicht alles super geil ist, sollte man, glaube ich, stets bemüht sein, da so gut wie möglich rauszukommen, da keine verbrannte Erde zu hinterlassen, weil im Zweifel ist irgendjemand, der dort arbeitet, irgendwann mal in der Position, mit der man wieder zu tun hat, völlig woanders und dann braucht man die Leute wieder. Und deswegen ist es Ja, Kommunikation ist wie Wein. Ein guter Abgang ist wichtig, Freunde. So, und
Oh,
damit kommen wir zu Beispiel Nummer 3.
warte noch mal ganz kurz, Nils.
Ach
Warte
so,
noch mal. Eine
du
Frage habe
hast
ich
noch
noch mal
einen.
an dich. Ja,
Ja.
genau. Zu dieser Gesamtsituation. Ne? Wir haben jetzt Paris-Brunner. Wir haben ja beim BVB auch dieses Thema Youssoufa Moukoko. Ne? Gehen wir mal von dem Kommunikativen mal kurz ein bisschen weg. Du hast bei den Bayern ja auch so einen Typ, so ein Mathys Tel. Weißt du, so diese jungen, wilden Stürmer, die aber natürlich in so absoluten Top-Clubs wie der BVB und der FC Bayern in der Bundesliga ja nun mal sind. Kommst du dann an den großen Spielern dann oft nicht vorbei? Meinst du, es ist zu schwer für diese Talente, sich dann bei diesen absoluten Top-Clubs durchzusetzen? Bekommen die nicht genug Chancen?
Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer für die Top-Clubs dann eben auf die Stammkräfte zu verzichten, die im Normalfall einfach gestandenere Spieler sind. Und ja, natürlich ist es schwierig, weil du einfach liefern musst, die Ergebnisse müssen stimmen. Du darfst als Torwart dir keine groben Fehler erlauben und du musst als Offensivspieler deine Chancen nutzen oder Chancen kreieren. Und natürlich sind 17, 18, 19, 20-Jährige noch nicht so erfahren, noch nicht so weit wie die gestandenen Profis. Also ja, um es einfach zu beantworten, natürlich haben die es schwer, trotzdem ist es nicht unmöglich. Und ich finde, Mathys Tel, weil du den gerade ansprichst, ist schon ein ganz gutes Beispiel auch dafür, wie man es machen kann. Und der wird jetzt immer mehr rangeführt, wird mehr Einsatzzeiten bekommen, hoffe ich zumindest jetzt auch unter Kompanie, aber immer wenn er gespielt hat oder meistens hat er es wirklich gut gemacht. Und ich glaube, das ist ein gangbarer Weg. Warum das jetzt bei Moukoko zum Beispiel nicht so gut funktioniert hat, das weiß ich nicht. Da muss man vielleicht den
Ja,
Spieler auch mal selber fragen, ob da immer hundertprozentig der Wille da ist, beispielsweise. I don't know. Also wirklich, ich will ihm da auch nichts unterstellen, aber bei Tell zum Beispiel habe ich das Gefühl, der brennt immer, ist immer motiviert und vor allem weiß er auch, dass er sich eben auch hier und da mal hinten anstellen muss. Und wenn du eben vorne einen 100 Millionen Harry Kane hast, muss dir klar sein, als so junger Spieler, dass du da nicht die erste Wahl bist. Und dann solltest du vielleicht dich auch damit abfinden, dass deine Zeit kommen wird, dass du wahnsinnig viel lernst von den gestandenen Profis und dann einfach, wenn deine Stunde schlägt, voll da bist, weit bist. Und das, finde ich, kann schon auch ein guter Weg bei den Top-Clubs sein.
Phil Foden ist ja auch so ein Beispiel, der bei Manchester City auch so einen Weg gemacht hat. Der ist ja auch durch
Genau.
die eigene Jugend hochgekommen bei Manchester City, hat unter Pep zu Beginn so gut wie gar nicht gespielt. Und trotzdem, die Medien haben alle schon geschrieben, ja, hier, was ist denn mit unserem Supertalent Phil? Warum spielt er nicht? Muss der City verlassen und so weiter? Und Pep hat immer gesagt, langsam, langsam, langsam. Hat ihn langsam rangeführt. In der ersten Saison hat er seine 5 bis 10 Einsätze gehabt. Dann in der nächsten Saison um die 20. Und mittlerweile, das wissen wir, ist er seit Jahren Stammspieler bei Pep und bringt hervorragende Leistungen auch in der englischen Nationalmannschaft. Also von daher, der hat auf seine Chance gewartet und hat eben diese Einsätze dann aber auch nach und nach bekommen.
Und ich glaube, das ist für die Spieler einfach auch der bessere Weg. Natürlich wollen die spielen, aber gerade als sehr junger Mensch, wenn du dann direkt auf die ganz große Bühne und weißt, okay, und der ist jetzt dann plötzlich Stammspieler und trägt damit ja auch die verbundene Verantwortung, das ist nicht ohne und dem werden Fehler unterlaufen und dann ist eben die Frage, kann er damit schon so gut umgehen? Auch das muss man ja lernen, wie man Fehler, ja, wie man mit Fehlern umgeht, wie man auch Kritik einsteckt, öffentliche Kritik und so weiter. Also demnach, ich finde das einen guten Weg und am Ende müssen auch die Spieler, die jungen Spieler, da ein bisschen sich in Geduld üben.
Ja.
Alright, dann jetzt aber, oder?
Thema 3.
Thema 3. Hasenhüttl auf dem Friedhof haben wir drüber gesprochen. Denn trotz
Fand
der
ich schön.
Niederlage gegen den FC Bayern war Wolfsburgs Trainer Ralf Hasenhüttl zwar stolz auf sein Team, allerdings ist er mit dem Publikum in Wolfsburg ziemlich hart ins Gericht gegangen. Schon während des Spiels hat er öfter angefeuert und so Richtung Publikum gestikuliert und soll wohl auch gesagt haben, was ist denn hier los in dem Laden? Also er hat sich offensichtlich einfach mehr Stimmung gewünscht. Und dann hat er nach dem Spiel darauf angesprochen gesagt, dass man nur gemeinsam Erfolg haben könne. Und mir ist es manchmal ein bisschen zu ruhig gewesen. Wenn wir uns in jeden Zweikampf werfen, wenn wir ein Spiel drehen, dann war mal kurz Stimmung. Dann kriegst du das zweite Tor, dann ist wieder komplett Friedhof. Das kann nicht sein, weil wir den Jungs genau da helfen müssen und die glauben an sich. Man müsse es hinbekommen, dass auch die Fans an uns glauben, weil wir heute ein Riesenspiel gegen eine sehr starke Mannschaft gemacht haben. Und Auf der anschließenden Pressekonferenz hat er das eigentlich nochmal bestätigt mit den Worten: Wir wollen gerne in Vorleistung gehen und etwas liefern, aber in Situationen, in denen es schwer wird, ich kenne das aus der Premier League, da geht das ganze Stadion ab, da müssen wir noch mehr Unterstützung kriegen. Jo, das ist mal Kritik in eine andere Richtung, nicht
auf
Richtung
jeden Fall.
Spieler, sondern Richtung Fans. Jens, was sagst du, sollte man die eigenen Fans öffentlich so angehen und das eigene Stadion als Friedhof bezeichnen?
Also diese Formulierung kannte ich vorher auch noch nicht.
So,
genau. So, also kann ich nur sagen, herzlich willkommen in Wolfsburg. Ne? Also was erwartest du? Und erinnere dich mal an unsere Saisonprognose in der vergangenen Woche. Da habe ich doch noch so großspurig gesagt, ja, der Ralf Hasenhüttl, der hat auch schon in Leipzig trainiert, der braucht jetzt nicht unbedingt das Publikum, das seine Mannschaft da irgendwie anfeuert und anzündet, sondern das macht er mit seiner taktischen Einstellung, mit seinem taktischen Geschick schon ganz alleine. Ja, Pustekuchen, da lag ich mal ordentlich daneben.
Ja, well. Ja, also ich finde das auch ein bisschen schwierig, vor allem nach dem ersten Spieltag. Ne? Also wenn jetzt die Hälfte der Saison rum gewesen wäre und das hätte sich so durchgezogen, dann okay. Aber beim ersten Spiel zumal auch die Meinungen und die Wahrnehmung so ein bisschen auseinandergehen. Also Sami Khedira hat, glaube ich, als Experte auch gesagt, war doch zwischendurch gut was los. Auch die Bayern-Spieler haben das eher so empfunden. Aber Ralf Hasenhüttl hat sich scheinbar noch mehr Feuer unterm Dach gewünscht, damit die Wolfsburger das halt irgendwie schaffen und dann zumindest da einen Punkt gegen die Bayern mitnehmen. Aber auch da vielleicht mal ganz grundsätzlich, ne? Ich habe mal gelesen und das macht für mich durchaus Sinn. Kann man auch wieder gut aufs normale Leben übertragen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel aus einer Beziehung. Sagen wir, Mann und Frau leben zusammen und die Frau ärgert sich darüber, dass der Mann nie die Geschirrspülmaschine
aufmacht. Mach doch mal andersrum, gibt's ja nicht.
Nee, ich lasse jetzt mal so. So, was kann man machen? Man kann dann sagen, kann sich beschweren und kann sagen, ey, du räumst nie das Ding aus. Besser ist es aber tatsächlich, positives Verhalten auch positiv zu verstärken, zu bestätigen. Das heißt, wenn der Mann ausnahmsweise mal was richtig macht, dass man das dann auch sagt.
Und
sagt,
oh.
Baby, ich mache das jetzt mit Absicht sehr, sehr plakativ. Ja, Baby, ich finde es total schön, dass du gestern das und das gemacht hast. Ne? Und dann eher so dieses Positive herausheben, als dann zu sagen, hier, nicht gut oder mach nochmal. Und Hasenhüttl hätte das auch machen können.
Genau.
Er hätte auch sagen können, hier zwischendurch ging es richtig ab, das war richtig cool und vielleicht kriegen wir das nächste Mal auch über 90 Minuten hin.
Ja.
Also lieber so den Fans ein gutes Gefühl geben, als dann zu sagen, scheiße, Friedhof, wo dann jeder Fan, der im Stadion war, sich wahrscheinlich denkt, Alter, was willst du denn? Wir haben doch Stimmung gemacht. Ne? Er fühlt sich ja gerade in so einer Menschenmasse, fühlt sich doch keiner von dieser Kritik angesprochen. Also ich habe doch Stimmung gemacht. Ja, die anderen waren nicht so dolle. Und das ist genau dieser Effekt. Und deswegen dann lieber andersrum und gerade nach dem ersten Spieltag lieber das Positive, was da war, unterstreichen, quasi darum bitten, dass man das noch ein bisschen ausbaut, ist die erfolgsversprechendere Strategie, als direkt da mit dem Vorschlaghammer zu Werke zu gehen.
Absolut, und ich finde, er hat das auch gegenüber seiner Mannschaft so gemacht. Er hat nämlich in der vergangenen Saison haben sie, glaube ich, 2 oder 3-0 gegen die Bayern verloren und waren chancenlos.
Hm.
Und dieses Mal hat er halt gesagt, wir waren nah dran, quasi gegen den FC Bayern was zu holen. Ne? Wir haben uns entwickelt, wir haben eine wirklich gute Leistung abgeliefert und hat dann quasi nicht gesagt, das hätte er auch sagen können, hey, wir führen hier gegen den FC Bayern, warum lassen wir dann hier die Punkte liegen, warum kriegen wir das nicht über die Zeit, sondern er hat da auch das Positive genommen, das Positive gesehen und hat gesagt, hey, wir haben uns deutlich verbessert. Er hat, glaube ich, auch von einer schönen Verbesserung gesprochen oder so. Also von daher, da hat er das Positive gesehen und hat das hervorgehoben. Das hätte er beim Publikum auch machen können. Absolut.
Ja.
Ich meine, ist natürlich aber auch so ein bisschen, das muss man ja auch von Publikumsseite mal verstehen. Natürlich ist es so, du liegst 2-1 gegen den FC Bayern vorne und dann fällt dieses Tor. Und dann weißt du doch auch, gegen den FC Bayern und es sind noch 20 Minuten zu spielen oder 15, dann weißt du doch ganz genau, was die Bayern machen werden, dass die nämlich jetzt hier auf diesen Sieg drängen und dass dir möglicherweise da am Ende tatsächlich alles verloren geht. Also so eine gewisse Schockstarre auch kann man ja auch dem Publikum nicht abreden. Dass von daher, ich sehe es wie du, das hätte man anders machen müssen und bin mal gespannt, ob er so das Wolfsburger Publikum mehr hinter sich bekommt.
Ja, wird sich zeigen, ne? Wie die dann beim nächsten Spiel so
Ich hätte eine
abgeht.
Vermutung, aber
Ja,
lass mal
ja,
sehen.
ja.
Ne?
Also spannend, 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 was so los ist, auch kommunikativ in der Liga. Und wir sind jetzt schon voller Vorfreude auf den zweiten Spieltag. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber vorher freuen wir uns, wie gesagt, auf den Mittwoch, auf unser Gespräch mit Julika Goldschmidt, Stadionsprecherin des SC Freiburg. Also Freunde, auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder reinhören, denn da gibt es Insights. Die hat man sonst nicht so. Wie arbeitet so eine Stadionsprecherin? Wie bereitet die sich vor? Wie nimmt die so ein Spiel wahr? Und wie ist es gerade als weibliche Stadionsprecherin in der Bundesliga zu arbeiten? Alles Dinge, mit denen wir uns dann beschäftigen werden. Und für den Moment würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter, Jens, oder?
Absolut. Und nur eine Sache noch, dieses Thema Stimmung im Stadion. Da können wir Sie ja auch noch mal nachbefragen, wie es denn in Freiburg so ist.
Ja, das
Ja.
stimmt. Die Freiburger haben ja schon mal gut losgelegt mit Julia
Genau, die haben
Schönfeldt.
zumindest gewonnen, aber auch da kennt man ja so Situationen, wenn so ein Gegentor fällt, wie ist dann die Stimmung? Was tut sie vielleicht auch als Stadionsprecherin?
Ja.
Animiert sie da und versucht das Publikum noch mal mitzunehmen? Also dieses Thema können wir uns auf jeden Fall für Mittwoch noch mal mitnehmen.
Ja, finde ich sehr gut. Ihr Lieben, bis dahin, schöne Woche, bleibt gesund, bleibt in der Sonne, bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Spiels vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.